Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Heute ist der Wachsaal, so nenne ich es im Moment mal ganz gerne salopp, diesen Podcast, heute ist der Wachsaal wieder mal auf Tour. Ich bin zu Gast in Oberhausen bei Marianne Bossert, Professor Dr. Marianne Bossert, so viel Zeit sollte sein. Sie ist aus dem Jahrgang 1942, ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und auch Psychoanalytikerin. Sie lehrte 25 Jahre lang Sozialmedizin und Psychopathologie am Fachbereich Sozialpädagogik der Technischen Universität Köln, früher Fachhochschule Köln, und arbeitete in dieser Zeit auch psychoanalytisch praktisch. Erstmal hallo und
hallo.
Vielen Dank, dass ich hier heute sein kann. Und
hallo, Klaus. Sprechen.
Hallo. Dabei fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich habe dich ja nie Marianne genannt, im Grunde genommen nie, ne? Sondern Tandy. Das wird ein bisschen Verwirrung stiften, aber wir müssen uns auch nicht auflösen.
Na, denn Tandy ist mein privater Name.
Ach so.
Ne? Ja, und Marianne ist der offizielle, in der Fachhochschule war ich natürlich Marianne.
Ja, ja.
Aber wir kannten uns dann aus dem näheren Feld.
Ja, ich freue mich heute, dass wir ins Gespräch kommen. Und du hast ja, hast du mir erzählt im Vorfeld, die ersten 9 Jahre deines Lebens in der damaligen DDR gelebt. Da bist du in die ersten Jahre aufgewachsen und hast auch mit deiner Familie dann Anfang der 50er Jahre, glaube ich, hier nach Westdeutschland dich aufgemacht, mit der Familie. Und da knüpft so meine allererste Frage eigentlich an. Glaubst du, dass dieser frühe Wechsel so deiner Lebenssituation Einfluss oder bestimmten Einfluss, besonderen Einfluss auf Themen deines späteren Arbeitens, Wirkens gehabt hat oder vielleicht sogar auf deine Berufswahl?
Also da bin ich ziemlich sicher. Ich will nur sagen, es war nicht meine Familie, die rübergemacht ist oder hat, sondern es war meine Mutter und meine Schwester. Und es ist eine ganz komplizierte Geschichte, okay. Nicht einfach nur rüber machen, sondern das war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Und ich denke schon, dass das meine weitere Geschichte beeinflusst hat. Aber dieses Rübergehen, es war ja tatsächlich eine Flucht, hatte eine Vorgeschichte. Und die spielt auch mit einer Rolle, wie gesagt, im Krieg geboren. Das heißt, zu erleben für ein Kind Trennung, Abschiede, Schwierigkeiten. Und dieses Rübergehen oder Fliehen, das war natürlich auch mit Schwierigkeiten für das 9-jährige Mädchen verbunden. Und ich denke schon, dass das meine weitere Lebensgeschichte beeinflusst hat. Mhm. In dem Sinne, dass es doch mit vielen, vielen Veränderungen in Verbindung stand. Ich habe mal gezählt, ich habe in diesem Jahr 8-mal die Schule gewechselt. Das finde ich für ein 9-jähriges Kind ziemlich viel. Das heißt, ich habe in dieser Zeit viele Situationen erleben müssen, in denen ich fremd war, in denen ich mich ängstlich und unsicher gefühlt habe und immer wieder neu anfangen musste. Und das hat sicher Spuren hinterlassen, dass ich kleine verlorene Kinder eigentlich immer schnell ins Herz geschlossen habe und damit sicher auch mich selbst ins Herz geschlossen habe, als kleines, einsames Mädchen, sagen wir mal so.
Bist du denn, seid ihr denn da erst nach Berlin, also nach
Ja, das war damals ging das ja noch, dass man nach West-Berlin ging und da musste man in ein Lager. Also wir waren in zwei verschiedenen Lagern, meine Mutter, meine Schwester und ich, und warten, bis dann die ganzen Formalitäten geregelt waren und klären, ob man als Flüchtling anerkannt wird oder nicht. So. Und das haben wir, diese ganzen Prozeduren haben wir damals auch gemacht. Ist sicher nicht so schlimm, wie das für die Menschen heute ist, ne, wenn die hierher kommen. Aber das war eine wichtige Station, die man durchlaufen musste. Und wenn das dann alles klar war, dann stieg man in den Flieger.
Ach so. Um dann nach Westdeutschland.
Um nach Westdeutschland, also wir flogen nach Hannover.
Ach so. Ja. Ja, für mich war das nur noch mal so direkt zu Beginn so ein Einstieg, weil auch da bist du ja auch schnell eine Zeitzeugin in einer ganz anderen Story als jetzt hier Psychiatrie oder so, sondern das ist ja wirklich eigene Geschichte. Ne?
Ja. Ja, und war jetzt nicht 9 Jahre DDR, das muss man ja noch mal klären, ne? Sondern DDR gab es ja ab 48 und davor war noch was anderes.
Du hast ja, wie ich schon am Anfang auch bei deiner Vorstellung sagte, Medizin studiert. Wo hast du eigentlich Medizin studiert?
Also ich habe in Marburg angefangen, 1962. Da ging es ja gerade alles los. In Marburg gab es ja diese dramatische Geschichte der Einzug der Professoren im schwarzen Talar, wo dann plötzlich ein Schild hochgehalten wurde unter den Talaren der MIB von 1000 Jahren. Also da gingen die Studentenrevolte los. Und ich war da auch irgendwie mit drin und dann bin ich in dem klinischen Semester nach Hamburg gewechselt aus verschiedenen Gründen und schließlich in Essen gelandet und da das Examen gemacht.
Und war damals denn schon, also während des Studiums schon klar, wird Psychiatrie ein Thema für dich werden?
Das hat sich eigentlich früh schon so bei mir eingestellt, so die Überlegung, Psychiatrie ist interessant, Psychiatrie ist schrecklich, Psychiatrie kann man was verändern und das hat mich sehr früh schon beschäftigt. Ja. Ich habe in meiner Hamburger Zeit natürlich den berühmten Professor Bürger Prinz erlebt, der schon an Samenkorn bei mir gelegt hat, des großen Widerwillens. Er hat sich ja immer als großer Widerstandskämpfer beschrieben, wobei ja dann rauskam, dass er im Gegenteil, dass er viele Gutachten geschrieben hat für Sterilisierung oder sonst irgendwas. Und über den habe ich mich wirklich schon damals sehr, sehr geärgert und mir immer überlegt, was mache ich, wenn der mich aufruft in dem Hörsaal, um Praktikando auf der Bühne mit ihm einen Patienten vorzuführen. Habe mir mal vorgestellt, der fischte sich dann immer jemanden raus. Wenn der mich rausfischt, dann sage ich dir mal die Meinung, dass man Patienten nicht einfach so vorführen kann und überhaupt. Ja. Aber er hat mich nie rausgefischt. Also das blieb mir dann erspart, dieser Kampf.
Das heißt, man war damals in der Zeit auch persönlich dann schnell in so Auseinandersetzungen involviert.
Ja, und die Elterngeneration war ja die Generation der Nazis, ne? Oder der Menschen, die mit den Nazis irgendwie haben klarkommen müssen. Und das haben wir natürlich auch in unseren Lehrern, unseren Professoren gesucht, ne? und gar nicht so selten entdeckt.
Ja, ich hatte ja in einem der letzten Podcast-Folgen auch über so eine Veranstaltung 100 Jahre kommunale Psychiatrie berichtet. Und da waren auch so historische also von Historikern Ausführungen, die nochmal diese besondere Verwicklung auch des Berufsstands der Ärzte und Ärztinnen mit dem Nationalsozialismus schon viel früher, also schon in der Vorbereitung auch für Gesetze und so beteiligt waren. Das war wo die größte Gruppe, wie die Frau Historikern erzählte, was da bis zu 80% damals in der Partei, in der NSDAP waren. Ja. Und dann natürlich auch vieles dann rüber in die Zeit danach. Und das war ja noch frisch, ne? Also obwohl schon ein paar 10, ja, fast 15 Jahre her war, aber Kriegsende war das schon noch sehr frisch.
Aber das war, die ganze Nachkriegszeit hat das bestimmt. Es geht ja bis heute noch, ne, die Auseinandersetzung und Klärung. Für mich war was ganz Wichtiges, wie ich im Wintersemester 1962 anfing, hatte ich einen großen Bruder, der in Marburg studierte und Jura studierte, und der schenkte mir zum Beginn meines Studiums ein Buch, Mitscherlich und Mielke, Medizin ohne Menschlichkeit. Und da ging es um die Nürnberger Prozesse, und das war irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und dem folgte ja ein anderes wichtiges Buch, nämlich von Mitscherlich, den beiden, Die Unfähigkeit zu trauern. Und das ist ein Buch, das dann auch sehr wichtig gewesen ist für mich, oder auch Mitscherlich überhaupt, der ja die Psychoanalyse wieder nach Deutschland geholt hat und also mit diesem Trauerbuch natürlich was ganz, ganz Wichtiges vermittelt hat. Mhm. Ja. Also von daher war mein Studium schon ja auch gekennzeichnet von so einem Interesse an Dingen, die passiert sind, die die Medizin belasten und die auch anders gemacht werden müssen. Und das war für mich eigentlich sehr früh schon ein wichtiges Thema. Und die Psychiatrie tauchte dann in vielen Gestalten immer wieder auf, als Anstalt, in der Leute immer noch fertig gemacht werden, sozusagen. Ja. Ja, das hatte mich interessiert.
Ich hatte, weil ich diese Zeit ja gar nicht kenne, also ich bin ja auch erst etwas später dann in der Psychiatrie angefangen, oder habe später angefangen, aber da hatte ich ja mit dieser Carmen Thomas mal drüber gesprochen, die als Journalistin vor sozusagen jeder Reformbewegung in Deutschland da schon in den Psychiatrien rumgereist ist, auch europäisch, und die hat das nochmal auch eindrücklich geschildert, die Verhältnisse, ne? Ich meine, als ich dann kam in die Psychiatrie, fand ich das immer noch unerträglich, das kann ich nicht oft genug sagen, aber ich glaube, es hat sich doch schon damals sehr unterschieden von vielleicht fünf Jahre davor, oder geschweige denn 10 oder 15 Jahre, also alles nach dem Ende der Nazi-Herrschaft natürlich. Ich würde jetzt gerne mal auf so ein Kapitel kommen, eigentlich so darauf, dass sich unsere Wege ja zum ersten Mal gekreuzt haben. Das war nämlich da in der Psychiatrie, das war in der Dürener Klinik, Dürener Anstalt, Mitte der 1970er Jahre. Würdest du noch so ein bisschen erzählen, wie du denn dahin gekommen bist, welche Station das sozusagen in deinem Leben oder in deinem Beruf, aber auch in deinem Leben, wo ist der Unterschied denn war?
Ja, also ich habe, weiß gar nicht, wann ich fertig war mit dem Studium, 68 oder so, oder 67. Ich wollte eigentlich Kinderpsychiaterin werden und habe dann in Essen in einer Kinderklinik gearbeitet und das mitbekommen, was da so gemacht wurde, und war dann total beeindruckt von den Eltern dieser Kinder und dachte, nee, also da musst du dich mit den Eltern befassen, wenn du den Kindern helfen willst. Mhm. Und bin dann den Weg der Facharztausbildung in Psychiatrie gegangen, zuerst in einer kleinen psychiatrischen Abteilung in Essen, im Allgemeinkrankenhaus. Da musste man mit einem Schlüssel die Tür aufmachen, und wenn man die Tür öffnete, stürzten einem irgendwie 6 oder 8 Männer entgegen, die vor dieser Tür warteten und raus wollten. Ja. Es war also immer ein Gedränge an dieser Tür. Das war so eine Art Ritual. Also jeder, der reinkam, musste irgendwie sich beschäftigen mit denen, die da raus wollten. Mhm. Mein Chef war ein total medizinisch orientierter Psychiater, aber sehr nett. Ich habe also die ersten Wochen immer neben ihm gesessen und geguckt, was er machte, und er hat mir das gezeigt, was er machte. Und ich war längst überzeugt davon, dass das viel, viel, viel zu medizinisch ist, was da läuft. Und es wurde eigentlich auch nur mit Elektroschocks, Insulinschocks und Medikamenten, Haloperidol, gearbeitet, wobei das Haloperidol nicht tropfenweise dosiert wurde, sondern in diesen kleinen Plastikflaschen drückte man einmal kräftig durch. Das waren dann 100 Milliliter oder so. Also das war schon hart. Aber ich habe in der Zeit dann auch da meine Dienste gemacht und immer abgewartet, bis alle gegangen sind, und habe mir dann die einzelnen Patienten nochmal in mein Zimmer eingeladen und wir haben uns unterhalten. Das war irgendwie eigentlich ganz, ganz schön, was die auch gern gemacht haben. Und ich wurde so sicher für mich, dass das Sprechen in der Psychiatrie was ganz Wichtiges ist. Und habe mich dann umgesehen nach, ich wollte ja mit dem Philippus-Stift nicht bleiben, nach etwas anderem, und stieß dann auf eine Zeitungsnotiz: Landeskrankenhaus Düren, Professor Pflege, Stationen sind dabei zu verlottern und im Dreck zu ersticken, weil die Patienten alles selber machen müssen. Und genau das hatte mich dann interessiert. Ich bin nach Düren gefahren und habe mich da beworben und bin da Assistenzärztin geworden. Und in diesem Bereich von Professor Pflege gelandet, was ich auch unbedingt wollte. Und damit begann dann für mich ein ganz wichtiges neues Kapitel. Professor Pflege, Psychoanalytiker. Was ich erst später erfahren habe, war, dass der, bevor er nach Düren kam, in Berlin war und nach einem halben Jahr fristlos gekündigt worden ist. Mhm. Da gibt es auch heute noch sehr unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Die einen sagen, das geschah ihm recht, das war unmöglich, was er da gemacht hat. Und die anderen, also in einem Spiegelartikel, den ich jetzt noch gefunden habe, hieß es, es ging darum, dass er Hierarchien abbauen wollte und ein anderes Verhältnis zu den Patienten gewünscht hat. Ich kam dann also in diesen Pflegelbereich. Das war eine Station für schwerkranke, oder wie soll man sagen, für schwierige Patienten, die auch schon längere Psychiatriekarrieren hinter sich hatten. Es war eine Station für Drogenabhängige, eine für sonstige suchtkranke Männer. Ich kam also nach 3F, die Station für schwierige Menschen, und kam in ein System, das mich total faszinierte. Eine Station, in der ganz viele Strukturen schon gab. Und zwar genau das, was ich mir gewünscht habe. Angebote für die Patienten zu sprechen. Und das fand statt in einer großen Stationsversammlung, wo alle Dinge, die jetzt das Zusammenleben auf der Station betrafen, also vom Spülen bis zum Essen verteilen und Betten machen, wo das besprochen wurde, Urlaubswünsche, Urlaubsrückmeldungen, Neuaufnahmen, Also alles, was den Alltag betraf, das wurde in den Stationsversammlungen besprochen. Dann gab es psychoanalytisch orientierte Kleingruppen und psychoanalytisch orientierte Großgruppen und psychoanalytisch orientierte Maltherapie.
Aber das war ja schon was sehr Besonderes zu der Zeit, oder?
Ja, allerdings. Ne, das war was sehr Besonderes. Wir haben uns auch als was Besonderes gefühlt. Und Flegel hat das manchmal noch verstärkt, indem er von uns und dem Restkrankenhaus gesprochen hat, was natürlich nicht so gut ankam. Wir waren aber alle überzeugt, dass wir da eine gute Arbeit machen. Und ich glaube, wenn man jetzt die Patienten fragen, die damaligen Patienten fragen würden, würden die sich auch an diese Zeit erinnern. Das Besondere war, dass Hierarchie mich schon in Berlin sehr flach war. Also, dass Schwestern, Pfleger, Ärzte, Psychologen sozusagen den gleichen Aufgabenbereich hatten. Mhm. Dass alle, also als Psychoanalytiker, auf diese Station sich fühlten und als Psychoanalytikerin gearbeitet haben, was sich dann irgendwann auch als ein großes Problem erwies. Ja. Aber zunächst mal war das Besondere, dass also Pfleger, Schwestern und Ärzte eigentlich alle die gleichen Aufgaben hatten. Dass also die Pfleger nicht gepflegt haben, sondern therapiert haben, genauso wie die Ärzte und die Psychologen. Das war einerseits, glaube ich, ganz gut, weil wir uns ständig miteinander auseinandersetzen mussten und uns mitteilen mussten, was los war. Das war aber auf die Dauer auch ein großes Problem, was dann schließlich dazu führte, dass doch differenziert wurde, dass es auf der einen Seite die Psychotherapeuten gab und auf der anderen Seite die Soziotherapeuten. Mhm. Das war das Ergebnis von intensiven Supervisionssitzungen, zu denen vor allen Dingen Psychoanalytiker vom Kölner Institut kamen. Mhm. Mhm. Einen Namen, Frau Gupta ist damals bekannt gewesen, Bettina Meissner oder auch Manfred Schmidt, die kamen alle aus Köln angereist und überzeugten dann schließlich auch den Pflegel und uns, dass wir da differenzieren müssen, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt und die, dass die alle gleich wichtig sind und dass Schwestern und Pfleger mit dem Alltag auf der Station direkt konfrontiert werden und da auch handeln müssen und dass es dann auch keinen Sinn macht, eine Deutung und ist sie noch so gut überlegt, auszusprechen, weil einer sein Zimmer vermüllt.
Ja, ich kenne die Diskussion natürlich auch später so ein bisschen, die wir in der Tagesklinik in Köln, in der Altebaustraße, da ging es dann am Anfang auch um ähnlich, da hatten wir schon aber diese Erfahrung ja auch schon ein bisschen gemacht, aber was glaubst du denn, war das denn eher so ein politisches Motiv, da vielleicht diese Unterschiede in den Rollen zunächst mal zu nivellieren oder zu
nivellieren? Also wir haben mit Pflegel dann gar nicht großartig darüber gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, was er sich wirklich dabei gedacht hat. Also er war der Meinung, es gibt ein bestimmtes Deutungsmuster, das müssen alle beherrschen, das er gelernt hat in England, von dem Esriel heißt der Psychoanalytiker, der sagt, es geht immer darum, um den Wunsch. Dieser Wunsch ist aber gefährlich. Man hat große Angst, diesen Wunsch auszusprechen. Da gibt es eine Angst vor etwas Schrecklichem, was dann passiert, wenn ich den Wunsch ausspreche. Und von daher wird ein Schutz hinter einem Abwehrmechanismus gesucht. Ne? Das war der Dreischritt, der Deutungsdreischritt, der eigentlich über alles gelegt werden musste und sollte nach dem Pflegelschen Konzept, was also auch die Schwestern und Pfleger immer versucht haben, dann auszurücken. Und da fehlte dann aber etwas. Erstens war das ja nicht so einfach, immer diesen Dreiklang herauszufinden und zu formulieren. Und es fehlte eine haltgebende Struktur.
Ja, ja.
Und das zeigte sich dann, dass das besser ist, wenn tatsächlich Menschen mit auf der Station sind, die auch sagen, wo es lang geht oder direkt trösten können, wenn was ist, oder Streit schlichten können oder so etwas. Ja, ob das jetzt politisch motiviert war, glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass der Pflege sowas erlebt haben muss. In England therapeutische Gemeinschaften, in denen diese Hierarchien nicht da waren. Er hat auch nicht gekämpft. Er hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir das so.
Und diese von den Supervisoren so eingebrachte Position oder ja, dieses Muster, das eben doch zu verändern, das war eher so eine konzeptionelle Überlegung von denen?
Also ja,
von
den Supervisoren? Das war eine konzeptionelle Überlegung. Ne? Also die haben gesehen, da funktioniert etwas nicht, weil alle nur deuten. Und da muss differenziert werden. Es braucht verschiedene Ansätze für so eine Arbeit. Und das haben wir dann auch umgesetzt, ne? Dass wir gesagt haben, also es gibt dann die Psychotherapeuten, die die psychotherapeutische Gruppe machen oder die psychotherapeutische Großgruppe. Und es gibt die Soziotherapeuten, die für den Alltag zuständig sind. Und das hat sich eigentlich gut entwickelt. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen, das hat sich immer gut entwickelt und ist dann auch zu einer zunächst mal festen Struktur geworden.
Also wir haben das später ja Milieutherapie genannt, also so diese Berufsgruppen jetzt auch Pflege und auch Sozialarbeit in gewisser Weise. Dafür auch in der Realität diese Halte, wie du eben auch beschrieben hast, so eine Haltefunktion dann auch leben konnten oder auch, dass deren Job, aber auch deren Rolle war und auch eine ganz wichtige Rolle im Gegensatz zu eben so den anderen, ich sag mal so deutungsorientierten, Umgang oder Verhalten. Ne? Also das leuchtet mir sehr ein.
Sowas.
Und wann fing diese Station denn, also diesem Konzept, wann fing das an da ungefähr?
Also das war seit einem Jahr, also ein Jahr bevor ich kam, ging das schon los. Also er ist ja aus Berlin rausgeflogen und hat dann in Düren wunderbarerweise, ne, von dem liberalen Direktor Köster, der hat das Wagnis auf sich genommen und den Bösewicht als Abteilungsleiter da eingestellt.
Ach ja, dann ist das, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das ist ja dann doch schon eine lange Zeit, wenn man so 1970, ich habe 75 da angefangen und habe da immer nur mit wie sagt man, großen und sehnsüchtigen Augen auf dieses Konzept von außen geguckt, weil ich habe es mal letztens noch mal erzählt, ich ja meine Ausbildung da in der Pflege genau gegenüberliegend auf demselben Flur in der Station begonnen habe. Das war da nämlich eben 3E. Ne?
Ja, du Ernst.
aber das hat mich von Anfang an fasziniert gehabt. So dieses, aber ehrlich gesagt, so Details, die du jetzt so andeutest, kannte ich gar nicht. Ne? Oder es war immer so, das hatte so eine Aura irgendwie in der Klinik, da das wirkte. Ne?
Ja. Also das hieß ja auch immer, komm, wir gehen zur Märchenstunde. und die Märchenstunde, das war die Supervision, die Herr Pflegel dann jeweils machte. Ne? Und das war irgendwie in der ganzen Klinik berühmt, dass da die Leute immer zu sitzen und reden. Aber es ging auch eine gewisse Faszination davon aus.
Ja. Ne?
Und ich denke, also diese Märchenstunden, also das war das, was Herr Pflegel da machte, wenn die Psychoanalytiker aus Köln kamen, dann war das Supervision. Mhm. Und das war schon was Besonderes, ne, und was Neues. Dass nämlich der Anspruch da bestand, das, was wir machen hier, das müssen wir besprechen. Das können wir nicht einfach so einfach mal so abziehen, sondern das ist so wichtig, dass wir das regelmäßig besprechen müssen. Und das war auch ein wichtiger Kampf dann auch mit dem Landschaftsverband, diese Supervisoren zu kriegen. Also die wurden uns ja nicht geschickt, sondern die mussten ja bezahlt werden, ja, und so klar, weiter. Und diese Stellen mussten eingerichtet werden. Und das war sicher was ganz Wichtiges, das uns geholfen hat. Wir waren ja noch keine Psychoanalytiker, wir wollten das auch werden und waren auch sehr interessiert daran, dass die kommen. Aber es war einfach wichtig, dass so viel passiert, dass dieser Schutz der Supervisoren da war, zur Verfügung stand.
Du hast ja schon vorher gesagt, dass so dieser Ansatz psychoanalytisch, die Menschen zu sehen oder die Erkrankungen, psychische Erkrankungen zu sehen, war das denn da schon ganz klar, dass du auch eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin machst?
Ja, also das war schon für mich schon klar, als ich noch in Essen in dieser psychiatrischen Abteilung war. Da habe ich mich schon umgehört, wo gibt es denn Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen? Und das Einzige, was ich da in erreichbarer Nähe gefunden habe, war eine psychoanalytische Gruppe in Düsseldorf von Melita Mitscherlich. Ich war Psychoanalytikerin und hat dann eine Gruppe angeboten nach psychoanalytischen Grundsätzen. Da habe ich angefangen, mich mit mir mit Hilfe einer Psychoanalytikerin zu beschäftigen. Irgendwann im Kölner Institut die Ausbildung angefangen. Es war damals gar nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, weil es irgendwie nur 3 Lehranalytiker gab und sehr viele Leute, die das gerne machen wollten.
Kannst du denn an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob du das so aus dem Stegreif machen willst, da ranken ja viele Fantasien über diesen Beruf oder über diese Ausbildung Psychoanalyse. Heute jetzt, wenn jetzt hier nicht uns vielleicht nicht gerade Leute zuhören, die jetzt ganz tief in der Materie sind und vielleicht so grob wissen, wie so eine Ausbildung aussieht, könntest du in kurzen Zügen mal sagen, wie wird man denn Psychoanalytikerin? Also hier, oder wie wurde man es damals? Ich weiß nicht, ob sich da auch schon was verändert hat.
Naja, ein formaler Weg ist vorgeschrieben. Ne? Man muss sich bewerben, man muss Aufnahmeinterviews machen und gucken, ob man nicht zu verrückt ist, aber verrückt genug, so hieß das immer, um andere Verrückte zu verstehen. Ja. Ne? So, und dann musste man gucken, dass man einen Platz bei einem Lehranalytiker kriegt für die Lehranalyse. Das ist was ganz Zentrales in dieser Ausbildung, dass man sich im Schutze eines Lehranalytikers mit sich selbst und seinen eigenen Konflikten und Ängsten und Wünschen beschäftigt und wo man dann unter Supervision eigene Patienten hat und dann schließlich und endlich sich zeigen kann, seine Arbeit zeigen kann vor einem großen Gremium, das dann entscheidet, ob das okay ist oder ob noch 500 Stunden.
Aber das war schon eine bestimmte Anzahl von Stunden, die man da auch dann
absolviert. Das war nicht festgelegt. Also die Dauer der Lehranalyse, das war nicht festgelegt, sondern das ist etwas, was abhängt von der Entwicklung, ne, Das ist heute anders. Heute ist das, glaube ich, vorgeschrieben, so und so viel Stunden Selbsterfahrung. Das war damals noch offen und abhängig von dem Zustand. Mhm. Und die Supervision für die Behandlungsfälle, das war eigentlich auch nicht von Stundenzahl abhängig, sondern von den Entwicklungen, und die dann auch besprochen wurden in irgendeinem Ausbildungsausschuss oder so. Ne? Aber es war was sehr Aufwendiges, und so eine Lehranalyse war damals noch sicher, und analytische Behandlung 4-mal in der Woche. Ne? Das ist schon ein ziemlicher Aufwand, der betrieben werden musste.
Und das muss man ja auch, glaube ich, nochmal sagen, das ist ja neben deiner Fachärztin-Ausbildung gewesen. Ne? Also das sind ja sozusagen zwei verschiedene, natürlich nicht verschiedene, aber zwei verschiedene Dinge im Grunde genommen. Die Facharztausbildung und die Psychoanalyse.
Die Facharztausbildung, die war die Arbeit, die man machte. Ne? Man wird ja dann, wenn man in so einen Betrieb kommt, da fehlt ja immer Personal, da wird man sofort reingesteckt. Und erst war man niemand und auf einmal ist man die Frau Doktor, die alles zu bestimmen hat, ne? Obwohl man ja gar nichts weiß. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Das war ein Glück eigentlich, was ich hatte. Ich bin ja dann, ich habe ja dann gewechselt von Düren an die Uniklinik in Essen, Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, die ganz psychoanalytisch ausgerichtet war. Da konnte ich während meiner Arbeitszeit weggehen für meine eigene Lehranalyse. Das wurde da gefördert.
War ja auch wichtig, dass das in Einklang ging.
Es war ein großes Glück, dass das da so möglich war.
Ja, du sagst schon, du bist dann irgendwann da weg, aber ich merke, ich komme noch gar nicht so sehr los von diesem Dürren Konzept.
Ja.
Aber eigentlich so nochmal in die Richtung gefragt, du hast ja da auch den ganz normalen Dienst, ärztlichen Dienst, Bereitschaftsdienst und was alles da so mit dranhängt an diesen Stellen ja auch gemacht und eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, wie das Konzept oder die Station da in anderen Teil der Klinik denn angesehen war. Aber hast du das denn in der Praxis gemerkt irgendwie? Also wenn jetzt in der Klinikalltag gemerkt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Dienst hattest, dass dann die Leute anders drauf waren als bei anderen?
Also die Kollegen oder Personal?
Die Kollegen, ja.
Ja, die haben dann schon mal misstrauisch geguckt. So, ne? Also wenn irgendwas war und die dann gleich die Notfallmedikation geben wollten und ich dann ein bisschen gebremst habe. Aber oft war es auch so, dass die natürlich, die Diensthabenden, Pfleger und Schwestern, natürlich auch ihre Patienten sehr gut kannten, ne? Und dann auch mir geholfen haben, jetzt mit dieser kritischen Situation umzugehen.
Ja,
ne? Das war ganz unterschiedlich. Ich glaube, man hat uns aus dem Pflegebereich uns schon ein bisschen kritisch angeguckt. Und den Pflege natürlich auch. Und es gab auch manch eine Krise. Ne? Das Schlimmste, was ja mal passieren kann, ist, wenn sich jemand umbringt. So etwas ist auch passiert, ne? Wo dann alle gesagt haben, da sieht man es wieder, ne? Die waren zu lasch, ne? Die haben da nicht aufgepasst. Es ist also auf unserer Station, auf dieser therapeutischen Gemeinschaft, ist das nicht passiert, aber auf der Station für Drogensüchtige. Und das sind dann immer sehr tragische Situationen, und wo dann, also dieser, wie heißt das, besonderes Ereignis? Wie
hieß das damals? Vorkommnis, glaube ich.
Besonderes Vorkommnis.
Ja, genau.
Ne? Dieses besondere Vorkommnis war dann oft für das Restkrankenhaus der Beleg, dass da etwas nicht richtig läuft. Ne? Und dass sie zu lasch und zu locker und zu wenig auf die eigentliche Problematik eingegangen sind. Da gab es schon Kritik.
Du hattest ja anfänglich schon mal den Helmut Kösser, den ärztlichen Leiter damals, erwähnt, der ja auch ganz andere, noch andere kritische Geister da rief, ne, in die Klinik, was ja zu einem ganz besonderen Prozess, der, wie ich, wenn ich mich damit jetzt nochmal mehr beschäftigt habe, ja eigentlich so ein kurzes Aufbäumen war damals. Also wenn man die Zeit nennt, wo wirklich da Reformen versucht wurden umzusetzen innerhalb der Klinik, jetzt mal zusätzlich und jenseits von dem Konzept, von dem du jetzt sprichst, waren ja auch andere Reformbewegungen ja auch dann in der Klinik da angekommen. Und wo ich hinaus will auf die Frage ist, der Herr Köster, der damals eben da der ärztliche Leiter war und da auch ja sich trauen, hätte sich ja auch einen cooleren Job machen können und sagen, ja, das teile ich mir alles von der Backe und mache so mein irgendwie durchgewurschtel, aber das war ja schon, muss ich auch selber nochmal gestehen, im Rückblick auf durch auch viele Recherchen, die ich so betrieben habe, hat er sich ja schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, auch gegenüber den Trägern der Klinik, also Landschaftsverband Rheinland in dem Falle, aber auch so ein bisschen in der Szene, wenn man das so sieht. Hat er das denn immer mitgetragen oder gab es da auch Interventionen seitens der klinischen Leitung in so ein Konzept? Kannst du dich da vielleicht erinnern an irgendwas? Also ich weiß von nichts, aber es ist jetzt nur so eine Frage, so eine Überlegung.
Also Köster hat, glaube ich, vieles zugelassen. Und er hat ja dann auch ermöglicht regelmäßige Institutionsberatung. Das war damals berühmter und viel bewunderter Berater, der Herr Lellau, der da, ne, wenn da, gab es ja viele Konflikte und Situationen, die nicht optimal waren, aber der Köster hat sich dafür eingesetzt, ne? Das war jetzt nicht Pflegel oder so, sondern das war der Köster, und es war auch was anderes, was der Lellau dann da machte, als die Supervisoren. Der hat das zugelassen und das gewollt, ne?
Ja.
Dass also die verschiedenen Berufsgruppen oder auch verschiedene Teams, je nachdem, wo da jetzt was unklar war, wo die, ohne dass der Chef dabei war, ist auch wichtig, ne? Wo dann Schwierigkeiten besprochen werden können.
Ja, das,
aber ich glaube, wenn der, habe jetzt keine Beispiele mehr dafür, aber wenn der Landschaftsverband war, der den drohenden Finger gezeigt hat. Und je nachdem, ne, wie das dann, um was es ging, hat der Köster dagegen gehalten oder aber auch versucht, was aufzugreifen.
Ja, ja.
Oder bin ich jetzt 50 Jahre entfernt davon, weiß nicht mehr die Details.
Nein, aber dieses Detail, oder das ist ja eigentlich kein Detail, was du sagst, so diese, dass er es zumindest der Köster auch auf der Ebene der Organisation nochmal aufgegriffen hat. Also er sagt, okay, da kann ja hier ein therapeutisches Konzept oder so, kann ja vielleicht auch was nicht so optimal sein, aber wir gucken uns, und das ist ja auch sein Job irgendwie gewesen, uns das als Organisation an und hat da eben so eine Beratungsebene nochmal eingezogen. Mhm. Also habe ich ja später, ich könnte dir aus dem Stand 5 Kliniken nennen, wo das nie der Fall war, wo man auf der Ebene auch mal geguckt hat, wie kann man so Konflikte noch und helfen zu lösen.
Ja,
ne?
Ja, und es war ja die Zeit der Psychiatriereform, ne? Also wo die 1975 die Enquete zur Lage der Psychiatrie erstellt worden ist, ne? Und wirklich gezeigt hat, ne? Was alles für Missstände da sind. Ne? Da kam man ja gar nicht mehr drum herum, als das irgendwie auch zur Kenntnis zu nehmen, ne? Und zu gucken, was ist, wo können wir ansetzen.
Ja. Jetzt weiß ich, welche Frage mir noch da in diesem, zu diesem Komplex da nochmal eingefallen ist. Was meine Wahrnehmung auch in den letzten 2 Jahrzehnten, in denen ich noch gearbeitet habe, hat diese Form der Gruppentherapie an Bedeutung verloren. Also so auch ambulante Gruppentherapien. Also es war immer schwieriger, Gruppentherapien zu finden. Also zumindest kenne ich das so aus meiner praktischen Tätigkeit. Und ich habe da so draus geschlossen, ob das richtig ist, will ich nicht behaupten. Aber dass das weniger angeboten war. Ich weiß, dass wir, in denen ich mein selber habe, auch zu der Zeit irgendwann dann eine Gruppentherapie gemacht, als du da den einen Namen eben nanntest, fiel mir die Therapeutin auch wieder ein. Mhm. Ne? Und das war einfach so, dass man selber ja sich auch damit, auch wenn man jetzt keine spezielle psychotherapeutische Ausbildung macht, aber dass, wenn man in dem Bereich arbeitete, sich auch miteinander, mit sich selbst und in der Form auch auseinandersetzte. Und da fand ich damals so eine Gruppentherapie eine hervorragende Art, sich auseinanderzusetzen. Aber wie ist da dein Eindruck? Kann das sein, dass es damals noch mehr en vogue war, noch mehr im Trend war, auch Gruppentherapien
zu bieten? Also damals, wir waren ja alle keine Gruppentherapeuten, ne, sondern haben Gruppen gemacht und die wurden supervidiert. Und dann hat man schon auch was verstanden von dem, was da los war, und konnte das auch einbringen. Aber wir waren in dem Sinne, in dem professionellen Sinne oder in dem formalen Sinne, keine Gruppentherapeuten. Ja. Das ist aber gefördert worden, kann ich jetzt auch wieder sagen. Also ich bin in meiner Dürener Zeit 4 Wochen in Alt-Aussee gewesen und habe bei dem Fuchs, der hat ein besonderes Seminar angeboten für auserwählte Menschen. Und das wurde von der Dürener Klinik her gefördert. So. Aber was jetzt neu ist, ist, dass dieser gruppentherapeutische Ansatz, dass der formalisiert worden ist. Ne? Also dass das eine Ausbildungsordnung gibt und dass man bestimmte Sachen machen muss, so wenn man Gruppentherapeut, ein richtiger Profi sein will. Ne? Dass diese Ausbildung formalisiert worden ist. Und wir machten das damals ja aus dem Ärmel. Ne?
Ja, ja.
So.
Ja, ja.
Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass Gruppen, wenn sie eingeführt werden in so eine Abteilung, dass sie Sinn machen. Ne? Ganz egal, ob das jetzt eine analytische Ausbildung dahinter steckt, sondern als Angebot, miteinander ins Gespräch, in einem geschützten Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen. Ne? Und das ist ja schon in vielen Situationen eine große, gute Sache.
Ja, ne? ja. Also, also
es gibt einmal jetzt die formalisierte Ausbildung zum Gruppentherapeuten, auch mit allen möglichen Selbsterfahrungen und Supervisionsstunden und allem drum und dran. Und es gibt diese lockeren Gruppen, Therapiemöglichkeiten, wo man noch nicht mal sagen muss unbedingt, dass es eine Therapie ist, sondern Gruppenangebote, Angebote, wo man miteinander auch vielleicht unter Anleitung von einem Leiter oder Leiterin ins Gespräch kommen kann.
Ja, wie gesagt, meine Wahrnehmung war in der letzten Zeit, also wir haben ja häufig da auch ambulante Therapieplätze gesucht, was ja ohnehin extrem schwierig war und noch viel schwieriger geworden ist. Aber dass es noch schwieriger war, überhaupt Therapeuten, ambulante Therapeuten, Niedergelassene zu finden, die Gruppentherapieangebote machen. Ne? Egal, wir müssen das nicht unbedingt vertiefen, aber mir fällt das ein, dass das damals ja, wenn es auch vielleicht nicht im ganz engen therapeutischen Sinne oder in dem formalen, wie du jetzt nochmal erklärst, waren doch diese Gruppensitzungen oder die Art, auch in Gruppen was zu machen, ja, ich fand eine große Errungenschaft auch.
Ja.
Ne? Also was Besonderes auch.
Ja. Also ich habe sogar in dem Philippusstift, wo ich war, ne, und die Männer zur Tür raus wollten, haben wir dann da waren 6 oder 8 Betten in einem Zimmer, die haben wir dann zur Seite geschoben und dann einen Stuhlkreis gemacht und haben die geschimpft. Also aber hat gut getan. Ne? Ja, aber es war ich noch keine Gruppentherapeutin, aber ich dachte, die müssen miteinander sprechen. Ne?
Ja, ich glaube, ich löse mich jetzt mal so ein bisschen von dieser Lyoner Zeit. Ich weiß auch nicht, ob dir noch irgendwas zu der Epoche da Wichtiges einfällt.
Ich habe, wann war das, war lange weg von Düren und war, glaube ich, auch schon weg von der Hochschule. Da gab es einen Anlass, nämlich den Abschied von dem Herrn Knauer, war ja Nachfolger, glaube ich, von Köster. Und da hatte man mich gebeten, was über 3F zu schreiben damals. Ich habe das jetzt nochmal gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, was ich da geschrieben habe. Aber was ich jetzt sagen wollte, wann war das denn?
Ja, ich kenne dieses Buch, aber nicht genau den.
Ja, Jahre später, ich war schon lange weg, hat man mich gefragt, ob ich über 3F schreibe. Und dann habe ich noch mal die Kollegen und die vor allen Dingen Schwestern und Pfleger aus der Zeit, soweit ich sie finden konnte, noch mal aufgesucht und mit denen über diese Zeit gesprochen. Und die haben alle gesagt, das war meine schönste Zeit auf 3F. Ne? Also Psychologen und dann aber auch diversen Schwestern und Pfleger, das war die schönste Zeit, weil wir da so gut zusammengearbeitet haben. Und weil es so interessant war. Ne?
Also das kann ich gut nachvollziehen. Da werde ich noch mal reingucken. Ich wusste nicht, dass da auch, ich kenne dieses
guck mal rein. Also ich bin ja dann später immer wieder mit Studenten nach Düren gekommen, in die Forensik. Einmal im Jahr habe ich eine Exkursion gemacht. Guck.
Oh ja, Psychotherapiestation 3F in den frühen 70er Jahren. Die Märchenstunde. Ja. Spannend.
Ja, das war hier die Forensik.
Ich werde den Link nochmal auch in den Blog stellen. Ich weiß nicht, kann man ja vielleicht doch nochmal
auffinden. Ja, also ich finde, ich habe das schön, weißt du das?
Ja, ja.
Ich habe das sehr schön beschrieben.
Ja.
Es hat auch Spaß gemacht, dann nochmal die alten Kollegen zu treffen.
Ja, der Herr Knauer hat ja jetzt auch noch relativ frisch ja nochmal über Haus 5 da, also über diese Forensik, ein Buch herausgebracht. Ah, ja. Ne? Auch mit einigen Interviewpartnern. Aber es kam der Tag, als du auch von Düren, auch aus diesem Märchenparadies da, dieser Situation heraus weggegangen bist. Ich weiß jetzt nicht, ob das überwiegend persönliche Gründe waren, aber ich will eigentlich nur, würde mich nur interessieren, ob das was mit dem Konzept da zu tun hat oder gab es andere
Gründe? Ich bin aus persönlichen Gründen weggegangen, hätte auch noch länger bleiben können. Ja, so, ne? Also das hatte nichts mit dem Konzept zu tun.
Verstehe.
Ich fand manches von dem, was ich da erlebt habe, schließlich und endlich noch besser als das, was ich nachher in der psychoanalytisch geführten Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik erlebt habe. Ja, okay. In Düren gab es halt diese Struktur Soziotherapie, Psychotherapie.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Manchmal überfällt einen die Inspiration und schon weiß man, was man zu tun hat. Oder es passiert gar nichts und man steht ratlos da. Was ich sagen will ist, ich wusste bis Dienstag noch nicht genau, welchen Musiker oder welche Band ich für den heutigen Podcast auswählen sollte. Ich hatte zwar ein paar Ansätze im Kopf, aber keiner wollte mir so richtig gefallen. Dann war ich Dienstagabend in einem Konzert des Kölner Acht-Brücken-Festivals und während ich der Musik folgte, erlebte ich einen luziden Traum. Das war übrigens das Thema der Veranstaltung bzw. des Konzerts, bei dem ich Gast war. Ausgelöst wurde der Traum durch den Ton des Saxophonisten, der mir gefiel. Dabei erinnerte ich mich an den Saxophonisten Nick Turner, der unter anderem mit Hawkwind zusammengearbeitet hat. In den späten 70er Jahren war ich relativ häufig in London, um dort Freunde zu besuchen, die in einer WG in einem kleinen Haus im Stadtteil Notting Hill wohnten. Und vor meinen Freunden hatten tatsächlich Mitglieder von Hawkwind in dem Haus gewohnt. Den Kamin des Frontrooms des Hauses zierte ein aufgemalter Starfighter. In etwas veränderter Form findet man den Kamin und den Starfighter, beziehungsweise sogar drei davon, auf dem Cover der LP Captain Lockheed and the Starfighters von Robert Calvert, ebenfalls Mitglied von Hawkwind, und auch Nick Turner spielte auf diesem Album mit. Im Haus gegenüber meiner Freunde wohnte ein bekannter Dealer, der unter anderem auch Lemmy Kilmister zu seinen Kunden zählte. Lemmy war damals noch bei Hawkwind und nach seinem Rauswurf gründete er dann bekanntlich Motorhead. Auf dem Album Captain Lockheed geht es im Großen und Ganzen in einer Art Hörspiel um die Anschaffung und den Einsatz des Starfighters für die deutsche Luftwaffe und der daraus resultierenden sogenannten Spiegel-Affäre, die zum Rücktritt von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß führte. Die Platte gilt heute als gesuchtes Kultobjekt und erzielt auf Auktionen immer noch recht hohe Preise. Mittlerweile wirkt sie auf mich ein wenig befremdlich oder altbacken, vor allem die Stellen, wenn Engländer mit deutschem Akzent Texte sprechen, die angeblich Zitate von Franz Josef Strauß aus seiner Zeit als Verteidigungsminister sind. Aber das Album war damals durchaus ein ungewöhnliches Statement zur politischen Lage. Vermutlich, weil im Moment häufig von einer Zeitenwende die Rede ist, fiel mir in dem Zusammenhang der Track Warrior on the Edge of Time von Hawkwind ein. Eine ziemlich düstere Endzeitfantasie, die wir hoffentlich nie erleben werden. Hawkwind wurde in den 60er Jahren von Dave Brock, einem ehemaligen Busker, gegründet und gehörte zur Freak-Szene von Ladbroke Grove, wie auch die Pink Fairies, die Deviants, Quintessence und viele andere, die zur Gegenkultur gehörten, oder zum Underground, wie man damals auch sagte. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Aber eben auch durchaus als politisches Statement gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse. Ich habe Hawkwind des Öfteren live gesehen. Unter anderem auch auf einem der damals häufiger organisierten Free Festivals in der Nähe von London. Dabei war auch ein Freund von mir, der gerade aus dem Wehrdienst bei der Bundeswehr entlassen worden war. Grund dafür, wie es hieß, eine schwere psychische Störung, daher untauglich. Mein Kumpel hatte diese Störung allerdings nur gefaked, um vom Bund loszukommen, und er hatte Erfolg damit. Die Psychopharmaka, die man ihm während seiner Zeit bei der Bundeswehr verschrieben hatte, hatte er nie genommen, sondern gesammelt, aufbewahrt und in einem Plastikbeutel mit zum Festival genommen. Wenn man nicht genau hinsah, konnte man meinen, das Beutelchen sei voller Smarties, viele bunte. Nach dem Festival waren es nicht mehr ganz so viele. Hawkwind gibt es heute noch und die Gruppe veröffentlicht weiter gute Musik. Die letzte Platte, die ich kenne, heißt Somnia und erschien 2021. Dieses Jahr wird auch wieder ein großes Hawkfest stattfinden. Ein Festival mit Friends and Families der Gruppe. Themen der Songs von Hawkwind waren und sind inspiriert von Science-Fiction-Stories, befassen sich mit Reisen durch Zeit und Raum, Manipulationen des Gehirns und der Gesellschaft. Stories unter anderem vom Autor Peter Moorcock, der auch immer wieder mit der Band zusammengearbeitet hat. Den größten Hit hatten Hawkwind in den 70er Jahren mit dem von Lemmy gesungenen Song Silver Machine, der auch von Robert Calvert mitkomponiert wurde. Der Song klingt total spacey und nach den unendlichen Weiten des Weltraums. Aber es handelt sich bei der besungenen Silver Machine angeblich nur um ein Fahrrad. Das passt doch auch heute noch gut in die Zeit. Sparen wir Sprit und jetten mit der Silver Machine durch Zeit und Raum, solange wir noch können.
Das war's. Die 41. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Ich denke, auch diesmal könnte was dabei gewesen sein, was die eine oder den anderen interessieren könnte. Die Gespräche, in dem Fall heute das Gespräch mit Marianne Bossert, spiegelt doch immer in besonderer Weise das Zeitgeschehen wider. Und mir hat es großen Spaß gemacht. Nächstes Mal in der Episode wird es noch einen kleineren, kürzeren zweiten Teil dieses Gesprächs geben. Und ja, bis dahin, genießt so sehr oder so, wie man das im Moment überhaupt kann, genießt die schönen Frühlingstage. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.